Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Willkommen beim Podcast des DIA, des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. Wir informieren Sie alle zwei Wochen über aktuelle Entwicklungen rund um die Altersvorsorge, Studien zum Sparen und was im politischen Berlin dazu passiert.
Diese Stimme gehört zu Klaus Morgenstern, Sprecher des DIA.
Und das war Fabian Dietrich, ebenfalls Sprecher des DIA.
So, Klaus, womit beschäftigen wir uns denn heute?
Mit der Frage, ob man in den eigenen vier Wänden alt werden kann.
Hast du die Frage für dich denn schon beantwortet?
Ja, schon vor Jahren. Wir besitzen seit 1997 ein Eigenheim am Rande unseres Wohnortes.
Und der liegt am Rande von Berlin. Da war das Häuschen im Grünen nicht die schlechteste Investition in deinem Leben, vermute ich.
Da hast du völlig recht.
Andererseits, 1997, das ist ja schon fast 25 Jahre her. Da kommen irgendwann die Reparaturen und das kostet Geld und manchmal Nerven, oder?
Nun, als Hausbesitzer lernt man viele Handwerker kennen. Wir wechseln gerade die Türen aus. Das heißt, wenn der Tischler endlich die richtigen Türen bringt. 8 sollten es sein. 6 hat er dann nach 5 Monaten Wartezeit endlich gebracht. Und von den 6 passten ganze 3. Seit Wochen haben wir einen Tag der offenen Tür, weil für die Küche die alte schon herausgerissen ist, als sich der Irrtum herausstellte.
1, 2, 3, 4, 5.
Fabian?
Moment. 8, 6, 5, 3, das mit deinen Türen ist ja schon eine Textaufgabe.
Na, eher eine Geduldsprobe.
Tja, abgesehen vom Aufwand erspart eine eigene Wohnimmobilie zwar die Miete, kostet im Alter aber auch Unterhaltskosten. Das sollte bei der Planung fürs Alter klar sein. Vielleicht ist sie dann auch zu groß, zum Beispiel wenn die Kinder aus dem Haus sind.
Und genau über diese Fragen haben wir mit unserem heutigen Gast gesprochen, Dr. Rainer Braun. Er ist Immobilienexperte und Geschäftsführer des Berliner Forschungsinstituts Empirica.
Aber jetzt erstmal diese
gute Nachricht.
Fabian, letzte Woche hast du unsere jüngste Diskussionsrunde DIA Digital moderiert. Worum ging es dieses Mal?
Wir haben mit Expertinnen und Betroffenen darüber diskutiert, wie es um die finanzielle Bildung Jugendlicher steht. Ein Thema, das wir in Folge 6 unseres Podcasts ja auch schon mal angesprochen haben.
Da gibt es große Lücken, hatten wir damals erfahren.
Ja, das ist richtig. In der Diskussion wurde der Tweet einer Abiturientin zitiert, die nach dem Verlassen der Schule zwar eine Gedichtsinterpretation in 4 Sprachen schreiben kann, aber keine Ahnung von einem Mietvertrag oder einer Haftpflichtversicherung hat.
Die Schule allein wird diese Lücken wohl aber nicht füllen können.
Das mag sein, sie muss aber zumindest das Fundament für eine Finanzbildung legen. Darin waren sich alle, die mitdiskutiert haben, einig. Schon wegen der Chancengleichheit. Über die Schule werden alle Jugendliche aus allen sozialen Milieus erreicht. Nur leider ist das Angebot im Unterricht ein föderaler Flickenteppich. In unserer Diskussion kamen dazu interessante Fakten auf den Tisch.
Ich wette, ihr habt auch darüber gesprochen, dass es eigentlich im Unterricht ein eigenständiges Fach Finanzbildung geben sollte.
Ja, das ist der Dauerbrenner in dieser Diskussion. Ich habe den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dazu auch die Frage gestellt, was sie dann in den anderen Fächern weglassen wollen. Schließlich ist die Stundenzahl begrenzt. Die Antworten können Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, auf unserer Website www.dia-vorsorge.de nachhören.
Dort finden Sie auch die Videos der anderen DIA-Digital-Veranstaltungen. DIA Digital findet immer live am letzten Donnerstag eines Monats statt. Immer mit Themen rund um die Altersvorsorge, immer um 14 Uhr. Unser Newsletter informiert Sie rechtzeitig über das aktuelle Thema. Einfach abonnieren und nie mehr verpassen.
Baumpflanzen, Nachwuchs zeugen und ein Haus bauen. Lange galt das als der sichere Weg für die Altersvorsorge. Aber ist die Immobilie wirklich immer noch das Nonplusultra? Was gilt es heute für das steingewordene Geld zu beachten?
Fragen, die uns jetzt Dr. Rainer Braun, Geschäftsführer des Berliner Forschungsinstituts Empirica, fachkundig beantworten wird.
Gut zu wissen.
Hallo, Herr Braun.
Hallo, Herr Morgenstern.
Herr Braun, wo erreichen wir Sie denn? Im Eigenheim mit Blick auf den Garten?
Naja, da ich in einer Großstadt wohne, wohne ich natürlich als Selbstnutzer nicht im Eigenheim, sondern in der Eigentumswohnung. Aber Sie erreichen mich im Büro, weil mein Bewegungsdrang und mein Bedürfnis, andere Menschen wenigstens zu sehen, treiben mich jeden Tag hierhin.
Sie würden sich wahrscheinlich im Eigenheim auch ganz gut fühlen. Das haben nämlich auch viele in der Pandemie schätzen gelernt. Am besten mit einem Stück Grundstück rumherum. Das ist eigentlich nichts Neues. Bereits vor der Pandemie hatte man die Meinung, dass ein eigenes Haus, eine eigene Wohnung, eine durchaus gute Absicherung fürs Alter auch sein könnte. Wohnungseigentümer zahlen keine Miete, müssen keine Mieterhöhungen fürchten und auch keine Kündigungen. Herrscht also eitel Sonnenschein bei den älteren Wohnungsbesitzern mit Blick auf ihren Lebensabend?
Also zunächst mal vorweggenommen, Wohneigentum ist tatsächlich eine sehr gute Altersvorsorge, aber kein Mensch kauft Wohneigentum in erster Linie deswegen, weil es gut ist fürs Alter. Man kauft das, und das zeigt sich jetzt in der Pandemie, weil man eben halt auf eine bestimmte Art wohnen will. Man will vor allem viel Freifläche haben, man will für sich auch mal sein, private Rückzugsecken haben, aber vor allem den berühmten Garten möchte man natürlich haben. Und völlig unbeabsichtigt kommt es dann eben dazu, dass man durch das Tilgungssparen über viele Jahre hinweg viel mehr Vermögen ansammelt. Weil der große Vorteil von Wohneigentum ist eben auch der, ich komme nicht plötzlich auf die Idee, mein Wohnzimmer zu verkaufen, um damit eine Urlaubsreise zu finanzieren oder einen Neuwagen zu kaufen. Bei Geld passiert sowas sehr schnell. Dieser Vermögensvorteil trifft dann für Leute wie mich, die nur in einer Eigentumswohnung wohnen, aber genauso eben halt auch Leute im Eigenheim. Im Eigenheim kommt noch dazu, dass ich eben mein eigener Herr bin. Ich kann auch in der Pandemie draußen sein, ich kann im Garten sitzen, Kaffee trinken, grillen, ohne dass die Nachbarn es stört. Meine Kinder können etwas lauter Musik hören und Partys feiern. Aber wie gesagt, der große Vorteil für die Altersvorsorge, es ist einfach mehr Vermögen da. Ihre Frage geht jetzt ja auch dahin, habe ich im Alter vielleicht ein Problem damit? Weil ich die Miete zwar spare, aber ich habe ja weiterhin noch Nebenkosten, die ich bezahlen muss. Der Eigentümer, bei dem kommt dazu, dass er natürlich auch ab und zu mal die Heizung oder das Dach reparieren muss. Und tatsächlich beobachten wir, dass Eigentümer ein bisschen mehr Geldvermögen ansparen als Mieterhaushalte in derselben Einkommensklasse. Das heißt, Eigentümer haben auch mehr Selbstverantwortung, aber sind damit eben halt auch flexibler, haben mehr Freiheiten.
Eigentum verpflichtet, aber ist es dann nicht auch so, dass das Eigentum zur Lebensphase passen muss? Also wenn zum Beispiel die Kinder aus dem Haus sind, merken viele Hausbesitzer, dass sie Platz im Überfluss haben. Das kann auch bei einer großen Wohnung in der Stadt so sein. Dann ist Verkleinerung angesagt. Machen das denn die Leute? Denn ich könnte mir denken, alte Bäume verpflanzt man nicht.
Ja, tatsächlich wollen alte Bäume nicht verpflanzt werden, aber man muss natürlich sehen, das ist kein spezifisches Problem von Wohneigentümern. Auch beim Mieterhaushalt passiert genau derselbe Effekt im Lebenszyklus. Irgendwann mietet man die Wohnung an, hat 2, 3 Kinder, die werden irgendwann groß, ziehen aus, der Lebenspartner stirbt und am Schluss wohnt dann oft die Witwe alleine auf 80 oder 100 Quadratmetern. Tatsächlich beobachten wir aber, das zeigt die Empirie, wer über 40, 45 Jahre alt ist, der wechselt kaum noch seinen Wohnort. Man kennt seine Nachbarn, seine Geschäfte, man hat seine sozialen Beziehungen, seine Netzwerke. Die will man gerade im Alter nicht mehr verlassen. Umziehen ist nicht das große Thema. Es gibt natürlich immer anekdotische Evidenz, dass es doch ältere Haushalte gibt, die es tun. Tatsächlich ist es oft aber auch schwierig, weil natürlich Altmietverträge beim Mieter günstiger sind als Neumietverträge. Das heißt, die kleinere Wohnung wäre teurer. Und beim Selbstnutzer sprechen natürlich die hohen Transaktionskosten gegen den Umzug. Ich muss, wenn ich mir eine andere Wohnung, eine kleinere Wohnung kaufen will im Alter, erneut Grunderwerbsteuer, Notar, womöglich einen Makler bezahlen. Und da gehen natürlich schnell mal 10-15% eines möglichen Verkaufserlöses flöten. Also insofern ist es eher unüblich. Man will es eigentlich auch nicht als älterer Mensch.
Auch wenn die Älteren vielleicht nicht zu denen gehören, die gern umziehen möchten, so sehen wir doch eine Menge Bewegung zwischen den einzelnen Städten und Regionen. Die Experten haben da so Stichworte wie Urbanisierung, Stadtflucht, Suburbanisierung. Das deutet schon irgendwie auf wechselnde Ströme der Bevölkerung hin. Welcher Trend herrscht denn im Augenblick? Urbanisierung, Suburbanisierung oder was erleben wir gerade?
Also wenn man über Wanderung, über Binnenwanderung innerhalb Deutschlands redet, muss man ganz dringend 3 Regionstypen unterscheiden. Wir unterscheiden die Stadt, das Umland der Stadt und JWD, das Land nennt man es manchmal auch, das flache Land. Was ist passiert, wenn wir zurückdenken, die Nullerjahre, die Zehnerjahre? Damals hatten wir tatsächlich eine Urbanisierung. Das heißt, Leute wollten raus aus den großen Städten. Großen Städten waren damals nicht beliebt. Die waren damals auch vielleicht noch anders, qualitativ weniger hochwertig als heute. Die Leute wollten freiwillig raus. Insbesondere in Ostdeutschland war natürlich auch nach der Wendezeit erstmals es ganz möglich, ins Umland zu ziehen. Berlin war keine Mauer mehr. Diese Zeiten sind aber vorbei. Wir hatten dann in den Nullerjahren, in den späten Nullerjahren und in den Zehnerjahren diese berühmte Schwarmwanderung. Das war getragen von jungen Menschen, die zur Ausbildung oder zum Studium in eine andere Stadt gezogen sind. Das kannten wir aus früheren Jahrzehnten auch, aber früher ist man wieder in seine Heimatstadt oder aufs Land, wo man hergekommen ist, zurückgezogen. Dem ist jetzt nicht mehr so. Hat auch was damit zu tun, dass mittlerweile mehr Menschen Akademiker werden, also studieren. Auch Frauen heute öfter studieren als früher und Akademikerpaare finden eben in der Stadt besser einen Job. Irgendwann wurde es aber dadurch in den Städten zu voll, es wurden zu wenig Wohnungen neu gebaut und was ist passiert, wenn ich dann als junge Familie, die ich irgendwann ja auch als junger Mensch mal werde, ich ziehe mit einem Lebenspartner zusammen und wir bekommen Kinder, man sucht eine größere Wohnung, findet die innerhalb der Stadt nicht oder kann sie nicht bezahlen, geht man ins Umland. Also hatten wir seit etwa Mitte der 10er Jahre diese berühmte Umlandwanderung, die getragen ist eben halt durch der ursprüngliche Schwarmwanderung in die Städte und mittlerweile durch die Knappheit und steigende Preise immer weiter ins Umland rausgeht. In München heißt das Umland heutzutage Oberbayern. Also insofern haben wir das hier verschiedene Wanderungsbewegungen, die von den entsprechenden Alterstypen auch getragen ist. Junge Leute in die Stadt, junge Familien eher aus der Stadt raus. Ganz aktuell sehen wir jetzt eine sogenannte Ausgleichsbewegung. Wir beobachten, dass jetzt Städte, die nicht Schwarmstädte waren, die eigentlich nicht beliebt, nicht attraktiv sind, jetzt doch interessant werden. Schönes Beispiel dafür ist immer Pforzheim. Eine Stadt, die in den 70er Jahren ihre goldenen Zeiten hatte, mittlerweile nicht mehr sehr attraktiv ist. Aber man kommt sehr schnell nach Stuttgart oder Karlsruhe. Eine Autobahn, eine Zugverbindung ist da. Und das sind natürlich die klassischen Schwarmstädte. Das heißt, man wohnt als Ausweichlösung in Pforzheim, dort ist Wohnen noch bezahlbar. Also sowas sieht man jetzt, so ein Ausweichverhalten und das ist ja auch gut. Die Knappheit kann man ja auf zwei Arten beseitigen. Entweder die Nachfrage wird kleiner, das passiert hier, die Leute weichen aus auf andere Standorte oder man baut mehr Wohnungen. Da haben wir natürlich auch schnell in Deutschland eine ökologische Diskussion am Hals und wir wollen ja nicht alles zersiedeln. Insofern ist hier ganz gut, dass der Markt eben halt zwei Ventile hat, wo der Preisdruck raus kann.
Aber birgt das nicht denn auch so ein bisschen das Risiko von der Verödung von ganzen Landstrichen? Also ich denke da jetzt an die Regionen, die noch deutlich ländlicher sind, vielleicht im Westen der Hunsrück oder in Mecklenburg-Vorpommern oder auch die Landkreise Nordhessen, zum Beispiel an der thüringischen hessischen Grenze. Müssen da Selbstnutzer, die jetzt ins Alter kommen, über die Immobilienpreise nachdenken? Müssen die sich Sorgen machen, dass es nur noch weniger wird oder maximal stabil bleibt und die Inflation dagegen arbeitet? Oder ist das eigentlich nur ein Problem für die Erbengeneration?
Ja, es gibt diese berühmten JWD-Regionen, wenn man vielleicht an den Harz denkt oder an den Bayerischen Wald, wo wir eigentlich eher eine Abwanderung als eine Zuwanderung haben. Wenn man im Harz guckt, wandern denn dort noch 35-Jährige ab, stellt man fest, nein, wundert sich kurz und denkt, aha, gefällt es denen dort? Nein, auch nicht. Die sind schon mit 25 abgewandert. Wenn zu viele junge Menschen weg sind, werden natürlich die Löhne und die Beschäftigungsmöglichkeiten für diejenigen, die noch da sind, attraktiver und dann bleiben die auch. Man muss natürlich sehen, die von Ihnen genannten Regionen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, die waren natürlich schon immer eher dünn besiedelt. Dort war noch nie große Industrie, war eher eine Urlaubsregion, war landwirtschaftliche Nutzfläche. Dasselbe gilt auch für Nord- oder Osthessen. Man muss auch sehen, es gibt in Deutschland immer noch so gut wie keine Region, wo wirklich die Preise sinken. Weil Preise steigen ja aus zwei Gründen. Der eine Grund ist mehr Nachfrage. Das haben wir dort nicht, wenn Abwanderung ist. Der andere Grund ist aber Niedrigzinsen. Und Niedrigzinsen, die haben wir sehr heftig seit über 10 Jahren. Und Niedrigzinsen führen eben halt dazu, dass immer mehr Kapitalanleger, aber auch Selbstnutzer in Immobilien oder Aktien investieren und dort die Preise nach oben treiben. Und da die Zinsen weiterhin, davon gehen alle Prognostiker aus, weiterhin sehr niedrig bleiben werden, allenfalls sehr langsam steigen, werden also auch die Preise nicht einbrechen. Es gibt natürlich auch Leerstand in diesen Regionen und der Leerstand in der Tat, der steigt auch. Wenn man aber in die Regionen reinschaut und mal differenziert nach den Objekttypen, dann stellt man sehr schnell fest, was da leer steht, sind eben unattraktive Wohnungen, insbesondere Geschosswohnungen, unrenovierte Geschosswohnungen, in Ostdeutschland natürlich auch Plattenbauten. Eigenheime dagegen stehen eher selten leer. Es sind gerade mal rund 30% aller Leerstände in Deutschland, was Eigenheime betrifft, 70% sind Geschosswohnungen. Und man muss natürlich immer sehen, blickt man mal nach Sachsen-Anhalt, auch eine Region mit sehr viel Abwanderung, dort werden sehr viele neue Eigenheime gebaut. Wir haben ja eine qualitative Zusatznachfrage. Es gibt wenig hochwertigen Mietwohnungen oder Geschosswohnungsbau. Und dann bin ich froh, wenn die Leute dort ihre Eigenheime bauen. Ist immer noch besser, als die würden auch abwandern in die Schwarmstädte und dort die Wohnungsmärkte noch enger machen und dort eben halt erst recht zu Preisblasen vielleicht beitragen.
Also beim Eigenheim auch auf dem Plattenland ist die Lage ganz gut. Wir haben am Anfang über den Garten geredet, den man genießt, aber ja, es kommt eben die Zeit, die Kinder sind aus dem Haus. Man ist selbst vielleicht auch nicht mehr so agil, dann kann so ein eigener Garten ja auch ganz schön anstrengend werden. Ist er denn aber auch, selbst wenn er abgezahlt ist, nicht auch ein janusköpfiges Vermögen? Auf der einen Seite, ja, man kann gut darin leben, auf der anderen Seite muss das Vermögen unterhalten werden. Irgendwann brauche ich dann vielleicht Unterstützung im Garten, irgendwann muss das Haus neu gestrichen werden und so weiter. Führt das nicht eventuell trotz abgezahlten Haus zu Liquiditätsmangel im Alter?
Also auch hier gilt wieder, diese Frage ist natürlich theoretisch berechtigt, aber man muss immer in der Empirie gucken, wie denn die Haushalte, die Menschen sich tatsächlich verhalten. Und da kann man sehr schön feststellen, kurz vorm Rentenalter wird typischerweise so eine selbstgenutzte Immobilie nochmal auf Vordermann gebracht. Da wird eben genau Dach, Fenster, Heizung, Fassade nochmal modernisiert. Immer mit dem Hinblick, jetzt muss es 30 Jahre halten. Und wie der Schwabe so schön sagt, was dann in den nächsten 30 Jahren passiert, das ist dann nach dem Motto Eat your brick, schön auf Schwäbisch. Tatsächlich wird eben halt auch Wohneigentum in Anführungsstrichen aufgegessen. Ich wohne es ab. Ein ganz wichtiger Punkt, es wird ja in der Politik immer mal wieder auch über Sanierungspflichten diskutiert. Energetische Gründe sind da oft ein Thema, wo gerade Ältere dann Probleme bekommen könnten, wenn man die zwingt, jetzt nochmal zu sanieren, obwohl die vorhandene Heizung noch ausreichen würde und der nächste Eigentümer dann ohnehin sanieren würde, auf dem dann aktuellen Stand.
Ja, den Verzehr der eigenen Immobilie, da gab es in Deutschland in den letzten 30 Jahren ja mehrere Versuche, Immobilien zu verrenten, also damit den Hauseigentümern Liquidität und eine Einnahmequelle im Alter zu schaffen. Seit einiger Zeit findet man wieder vermehrt solche Angebote. Wie funktionieren denn diese Verrentungsmodelle und wenn sie funktionieren, wie würden Sie diese bewerten?
Also da gibt es natürlich ganz verschiedene Modelle. Das fängt an von Leibrenten über sogenannte Umkehrhypotheken oder Reverse Mortgage, wie es dann auf Deutsch heißt, bis hin zum Verkauf oder Teilverkauf der Immobilie mit Dauerwohnrecht bis zum Lebensende. Als Ökonom beschäftige ich mich eher mit den Wirkungen und die Wirkungen, die muss sich eben jeder sich darüber Gedanken machen, der sowas in Anspruch nehmen will. Und je nachdem, für welches dieser Modelle, die ich genannt habe, ich mich entscheide, muss man dann eben sehen, es gibt die Parameter, wem gehört danach noch die Immobilie? Beim Verkauf mit Wohnrecht gehört sie mir nicht mehr. Kann ich danach noch was vererben? Wenn ich eine Leibrente vereinbare, gehen die Erben auf jeden Fall leer aus. Wer zahlt die Instandhaltung? Wer muss dafür aufkommen für die laufenden Kosten und für Reparaturen? Und muss ich womöglich eine Miete bezahlen, was beim Teilverkauf durchaus der Fall sein kann? Also das heißt, da muss jeder individuell entscheiden und sehr ausführlich die Verträge lesen, weil es da sehr oft aufs Kleingedruckte ankommt und im Zweifelsfall eben halt mehrere tausend Euro hier im Feuer stehen. Was man auf jeden Fall sagen muss, warum hat es nicht funktioniert? Es ist ganz schlicht ein ganz einfacher Grund. Die Rentnergeneration bis dahin hatte es schlicht nicht notwendig. Die Renten waren noch hoch genug, private Altersvorsorge war nicht erforderlich. Das ändert sich jetzt. Außerdem kommen jetzt natürlich Jahrgänge von Selbstnutzern in das Alter, die keine Kinder haben, wo also kein Erbschaftsmotiv da ist, die dann eher bereit sind, die Immobilie zu verrenten. Was aber halt viel wichtiger ist, es kommen jetzt Rentnergenerationen, die es einfach auch nötig haben werden, zusätzliche Einnahmequellen zu generieren, weil sie teilweise nicht ausreichend vorgesorgt haben fürs Alter. Die Modelle haben auch alle ihre Komplexität, die auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass oft die Höhe der Leibrente oder die Höhe der monatlichen Zahlungen aus einer Umkehrhypothek sehr gering ausfallen. Weil natürlich Versicherer und andere Anbieter dieser Produkte Risikoabschläge machen müssen, auch aus bankaufsichtlichen Gründen, sodass sich oft eine laufende Rente gar nicht rentiert. Da gibt es aber oft noch die andere Option, dass man sagt, okay, keine laufende Rente, aber eine Einmalauszahlung, ne, dass ich mir einmal einen größeren Brocken auszahlen lassen kann, um damit zum Beispiel meine Immobilie altersgerecht umzubauen. Sowas ist vielleicht eher attraktiv, aber wie gesagt, es ist ein sehr komplexes Thema. Jeder, der davon betroffen ist, sollte sich gut und ausführlich informieren.
Gut, das Geld aus einer Verrentung ist aber doch nur eine Seite des Problems. Wer von der Stadt ins Land zieht, muss ja in vielen Gegenden heute noch mit vielen anderen Problemen kämpfen. Die Einkaufsmöglichkeiten verschwinden, der Arzt ist weit entfernt, der Nahverkehr funktioniert nicht mehr in dem Sinne, wie es früher mal der Fall war. Ist es vielleicht doch so, dass der Wortstamm von Immobilie auf die Situation der Älteren zutrifft, indem ich immobil macht?
Also die Frage hat natürlich durchaus ihre Berechtigung. Gleichwohl muss ich auch hier sagen, es ist kein spezifisches Problem von Wohneigentümern. Auch Mieter in abgelegenen ländlichen Regionen haben genau dieselben Probleme. Städter haben übrigens die Probleme jetzt in Zeiten des Lockdowns auch. Auch hier sind die Innenstädte gerade unattraktiv. Und da zeigt sich ja auch schon ein Lösungsweg, nämlich Digitalisierung. Wir kaufen online ein, wir werden künftig immer mehr Dienstleistungen auch online in Anspruch nehmen. Unser Vorschlag bei Empirica geht aber auch noch weiter. Wir sagen, wir brauchen im Prinzip sowas wie Dorfgemeinschaftshäuser. In vielen ländlichen Gemeinden, wo das Leben noch funktioniert, die noch bunt und belebt sind, hat man nämlich genau sowas. Einen zentralen Treffpunkt, kann ein Marktplatz sein, wo eine Kneipe vielleicht ist, ein Café, wo ein kleines Lebensmittelgeschäft ist, was vielleicht auch nur zwei- oder dreimal die Woche aufhat, wo ein-, zweimal in der Woche auch ein Arzt oder Apotheker, ein Metzger, ein Bäcker vorbeikommt, wo Familienfeiern, Dorffeste veranstaltet werden können, wo eben das bunte Leben tobt. Sowas wird auch durchaus untersucht zurzeit. Da gibt es sehr viele Studien dazu, da gibt es Best-Practice-Analysen dazu. Ist aber im Übrigen auch kein reines Problem ländlicher Regionen. Gehen Sie mal in eine etwas entferntere Umlandgemeinde von München zum Beispiel, 30, 40 Kilometer weg, oft reine Schlafstätte, kein Leben am Wochenende. Man muss dann in die Stadt wieder reinpendeln, wenn man ins Kino oder ins Theater will, keine Treffpunkte, keine Cafés. Auch dort ist es bitter nötig. Ich nenne das dann suburbane Dorfgemeinschaftshäuser, die man dort braucht. Also sowas muss man einrichten. Das haben wir im Lockdown jetzt gesehen. Und das war ja auch schon immer die Idee und der Vorteil von Deutschland. Wir sind eben nicht so zentral organisiert wie Frankreich oder Großbritannien, wo sich alles auf die Hauptstadt konzentriert, inklusive die Immobilienpreise dann. Sondern wir hatten schon immer den Versuch, dass wir eben gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen haben. Und da müssen wir jetzt aber wieder dran arbeiten. Da hat sich in der Tat in den letzten Jahren einiges verschlechtert, aber die Chancen sind da, Möglichkeiten gibt es.
Wir hatten unser Gespräch begonnen mit der Erfahrung vieler, dass im Lockdown ein Haus mit Garten ganz gut sein könne. Lassen sich denn schon Auswirkungen der Pandemie in Wanderungsbewegung oder in den Zahlen zur Wohnbevölkerung erkennen? Ich weiß, die Zeit ist noch relativ kurz, aber ich weiß, Sie schauen auch auf diese Befragungen und Veränderungen. Gibt es da schon neue Wanderungsbewegungen?
Also das ist, glaube ich, zurzeit vor allem ein Lieblingsthema von Journalisten, darüber zu reden, dass es das schon gibt. Und es gibt auch hier immer wieder Beispiele von einzelnen Haushalten, die das auch machen. Empirisch harte Fakten dafür gibt es noch nicht. Und es wird vielleicht ein bisschen passieren, dass die Pandemie dazu führt, dass wir ein bisschen weiter im Umland leben. Aber es wird wohl nicht dazu führen, dass wir dann im Harz oder im Bayerischen Wald oder sonst irgendwo JWD wieder leben werden. Wenn die Leute durch Corona tatsächlich weiter ins Umland ziehen, wird man das aber kaum unterscheiden können von den Sowieso-Effekten, die ich vorhin beschrieben habe. Die Preise treiben die Leute auch schon vor der Pandemie ins Umland. Man wird also den Zusatzeffekt kaum messen können. Oft wird dann auch das Thema Homeoffice als Zeuge hier herangezogen. Wenn wir im Homeoffice arbeiten können, dann können wir doch alle viel weiter ins Umland. Dazu muss ich sagen, naja, erstens, ob wir auch nach der Pandemie alle noch so umfangreich im Homeoffice arbeiten dürfen von Arbeitgeberseite, muss ich erst noch zeigen. Was ich aber erst recht zeigen muss, ist, ob wir das überhaupt wollen. Ich persönlich will es nicht, deswegen bin ich ja auch heute im Büro und nicht im Homeoffice. Also insofern ist da noch sehr viel Unsicherheit. Und was man auch sehen muss, es gibt immer mehr Doppelverdienerpaare. Und dann mag es sein, dass einer von beiden im Homeoffice arbeiten kann, wenn der andere aber Krankenschwester oder Arzt ist oder Rechtsanwalt, dann muss der eben halt weiterhin in die Stadt und dann wird derjenige nicht begeistert davon sein, wenn der Vorschlag vom anderen Partner kommt, jetzt 50 Kilometer aus der Stadt rauszuziehen. Also insofern, es ist halt wie immer im Leben, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gebaut wird. Und letztendlich, es wird einen kleinen Effekt haben, der wird aber weder ruckartig noch dramatisch sein.
Ja, vielen Dank, Herr Braun, für diese Einblicke rund um das Thema Immobilien. Ich habe zumindest gelernt, dass ich mich ranhalten muss, wenn ich mich noch verändern will. Mit 44 bin ich ja schon nah an den Mitte 40, wo Sie sagen, ja, rein empirisch passiert da nicht mehr viel beim Verpflanzen in Region oder Art der Immobilie. Und vielleicht werde ich doch noch mich dann bald mal umschauen müssen, ob ich aus meiner Dachgeschosswohnung ohne Balkon nicht ins Eigenheim ziehe.
Herr Braun, auch von mir recht vielen Dank. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ich freue mich auf die nächsten Studien von Empirica.
Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
So, Fabian, was bleibt?
Wir haben ja gelernt, dass man sich mit den eigenen vier Wänden an einen Ort bindet. Aber das muss ja nicht schlimm sein.
Ich ahne, worauf du hinaus willst. Dir schwebt bestimmt ein alten Teil irgendwo im sonnigen Süden vor.
Aber natürlich, warum denn nicht? Träumst du denn nicht auch manchmal davon?
Ehrlich gesagt, nein. Aber bevor du auf eine einsame Insel verschwindest, verrate uns schnell noch, welches Thema wir im nächsten Podcast haben.
Ja, dann gehen wir der Frage nach, wie groß die Gefahr ist, dass die Inflation die Rente aufzehrt. Wenn Sie auf die Antworten gespannt sind, abonnieren Sie doch am besten gleich diesen Podcast.
Sie können uns auch Fragen und Anregungen per Mail an info@dia-vorsorge.de schicken.
Bis dahin bleiben Sie im Dialog
und sorgen für das Alter vor.